Herzlich willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Vertiefung. Stellen Sie sich mal vor, Sie steuern ein internationales Unternehmen, ja, mit Tochtergesellschaften überall. Da taucht immer eine Frage auf. Wie legt man eigentlich die Preise fest für Geschäfte zwischen diesen Firmen, so dass sie fair sind und vor allem von den Steuerbehörden akzeptiert werden? Ihre Unterlagen hier, die sehen ja aus wie aus einer Präsentation, oder? Über Kakako Chosei, also Preisanpassungen. Das führt uns genau dahin, in dieses komplexe Feld der Verrechnungspreisanpassungen. Unsere Mission heute, wir wollen mal gemeinsam entschlüsseln, was dahinter steckt. Warum machen Unternehmen das? Und ja, wie funktioniert das Ganze in der Praxis? Es geht ja darum, die Preise zwischen verbundenen Unternehmen so zu justieren, dass sie diesem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen. Oft, um Steuerrisiken zu minimieren. Klingt technisch, ich weiß, aber hat echt weitreichende Folgen. Okay, packen wir es an, nehmen wir das mal auseinander. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Was verstehen denn die Unterlagen unter Preis- oder Verrechnungspreisanpassung?
Ja, genau. Also im Kern geht es darum, die Transaktionspreise zwischen Konzerngesellschaften anzupassen.
Damit das Ergebnis passt, oder? Der Gewinn der Tochter meistens.
Exakt. Damit der Gewinn in einem steuerlich, sagen wir mal, akzeptablen Rahmen liegt. Ziel ist eben dieser Fremdvergleichsgrundsatz, das Arm's Length Principle. So tun, als wären es unabhängige Dritte.
Und Ihre Unterlagen, die skizzieren da ja zwei grundlegende Methoden. Da ist zuerst die direkte Anpassung, die ist noch am greifbarsten.
Okay.
Wenn sich zum Beispiel der Marktpreis für ein Rohmaterial ändert, das die Mutter an die Tochter liefert, dann passt man den Verrechnungspreis halt an.
Logisch, ja.
Oder wenn die Mutter dasselbe Produkt auch an externe Kunden verkauft und dort den Preis ändert, dann muss sie das konsequenterweise intern auch tun. Wenn die Bedingungen vergleichbar sind, natürlich.
Das ist eine direkte Reaktion auf externe Preise.
Verstehe. Und die zweite Methode?
Das ist die indirekte Anpassung. Und die ist deutlich komplexer und wohl auch relevanter in der Praxis.
Okay, warum?
Weil man hier das Gesamtbild betrachtet. Also eine Tochter hat ja oft viele verschiedene Transaktionen mit der Mutter. Einkauf von Waren, Rohmaterialien, sie zahlt Lizenzgebühren, bekommt Dienstleistungen.
Stimmt, ein ganzes Bündel.
Genau. Und selbst wenn jetzt jeder einzelne Preis für sich genommen vielleicht irgendwie, naja, vertretbar ist, kann der Gesamtgewinn der Tochter am Jahresende eben aus Sicht der Behörden zu hoch oder zu niedrig sein.
Also außerhalb dieser Bandbreite, die als fremdüblich gilt.
Richtig. Und dann wird eingegriffen, um diesen Gewinn zu korrigieren. Und das kann, so zeigen es die Quellen, entweder durch Anpassung einzelner Verrechnungspreise geschehen, oft eben die Warenpreise.
Oder
durch eine pauschale Zahlung am Jahresende. Das nennen ihre Unterlagen Kakako Chosekin, also so eine Art Verrechnungspreis-Ausgleichszahlung.
Ah, okay. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Direkte Anpassung wegen Marktpreisen, indirekte Anpassung fürs Gesamtergebnis. Sie sagten, die indirekte ist relevanter. Wie gehen denn Firmen da normalerweise vor? Folie 3 gibt ja Hinweise, welche Preise man da anfasst.
Genau, und das ist echt aufschlussreich in den Quellen. Man könnte ja meinen, man schraubt einfach an den Lizenzgebühren oder den Servicegebühren, um das Ziel zu erreichen. Aber die Materialien legen nahe, das passiert eher selten.
Aber warum denn nicht? Wäre das nicht viel einfacher, als an diesen oft ja komplexen Warenpreisen zu drehen?
Ja, das klingt erstmal einfacher, aber operativ ist es oft schwierig. Und es wirft halt unangenehme Fragen auf.
Welche zum Beispiel?
Naja, stellen Sie sich vor, Sie ändern ständig den Lizenzsatz, mal 3%, dann 5%, dann wieder 2%. Das wirkt doch erratisch und könnte signalisieren, Moment mal, war der ursprüngliche Satz dann falsch oder willkürlich?
Ah, verstehe. Das will man natürlich vermeiden.
Eben. Ähnliches gilt für Servicegebühren. Und deshalb, so die Beobachtung in Ihren Quellen, wird die Anpassung häufig über die Preise für Warenlieferungen gemacht. Also Produkte, Halbfertigprodukte, Rohmaterialien.
Und warum gerade die?
Der Hauptgrund ist oft das Volumen. Diese Transaktionen machen wertmäßig meist den größten Batzen aus.
Klar, da bewegt man was.
Genau. Kleine, prozentuale Preisänderungen haben hier einen großen Hebel, einen großen Effekt auf den Gesamtgewinn der Tochter. Man kann sich das wirklich wie ein Ventil vorstellen. Damit wird der Gewinn halt in den Zielkorridor gelenkt.
Ein Ventil, ja, das Bild passt gut.
Wobei man sagen muss, das steht ja auch in den Unterlagen, es gibt durchaus Unternehmen, die bewusst auf solche proaktiven Anpassungen verzichten. Oder die sich über APS, also Vorabverständigung mit den Steuerbehörden, absichern.
Okay, dieses Ventilbild, das macht die Mechanik irgendwie greifbar. Aber wie bedient man dieses Ventil denn im Jahresverlauf? Das klingt ja nach ständigem Hin und Her. Folie 4 skizziert ja einen Prozess. Ist das so der Standard?
Es ist zumindest ein ziemlich verbreiteter Ansatz, ja? Der basiert auf vierteljährlichem Monitoring. Der Ablauf, so wie er in Ihren Unterlagen steht, sieht ungefähr so aus.
Erzählen Sie mal.
Also, vor dem Geschäftsjahr, man legt die Verrechnungspreise fest. Idealerweise basiert das auf Analysen, Benchmarking, Marktvergleichen. Ziel ist eine bestimmte operative Marge bei der Tochter. Nennen wir sie die Zielmarge.
Okay, die steht fest.
Im ersten Quartal, Q1. Diese Preise werden dann einfach angewendet. Business as usual.
Und dann?
Nach Q1 kommt der erste Checkpoint. Man schaut sich die Q1-Zahlen an und macht eine Prognose fürs Gesamtjahr. Und die Frage ist, liegt die erwartete Jahresmarge noch im Zielkorridor?
Und wenn nicht? Wenn es stark abweicht?
Genau. Sagen wir, die Tochter ist viel profitabler als geplant. Dann passt man die Verrechnungspreise fürs nächste Quartal, also für Q2, an.
Wie?
Typischerweise würde man die Preise für Lieferungen an die Tochter erhöhen, um ihren Gewinn zu dämpfen, runterzudrücken.
Wichtig ist aber, nur für die Zukunft, oder? Nicht rückwirkend.
Ganz wichtig. Das betonen die Unterlagen auch. Keine rückwirkenden Änderungen für Q1. Das gibt nur Ärger.
Okay, und dann geht das so weiter?
Ja, Wiederholung nach Q2 und Q3. Immer dasselbe Spiel. Aufgelaufene Ist-Zahlen plus neue Prognose anschauen und dann die Preise fürs jeweils kommende Quartal nachjustieren, um wieder auf Kurs zur Zielmarge zu kommen.
Und am Schluss?
Am Jahresende schaut man nochmal drauf. Manchmal reichen die unterjährigen Anpassungen nicht oder es gab Überraschungen im Q4. Dann kann eine letzte, finale Anpassung nötig sein.
Wieder über die Warenpreise?
Kann sein. Oder eben über diese pauschale Ausgleichszahlung, die Kakaku Chusekin, um die Punktlandung bei der Zielmarge doch noch hinzukriegen.
Okay, das ist wirklich sehr strukturiert, fast schon mechanisch, wie Sie sagten. Lassen Sie uns das doch mal am Beispiel aus den Folien 5 und 6 festmachen. Da geht es ja um eine Produktions- und Vertriebstochter. Also die Konstellation: Mutter liefert Rohmaterial, Tochter zahlt Lizenzen und Servicegebühren. Zielmarge bei der Tochter? 5%. Und die Annahme im Beispiel ist ja, dass Lizenzen und Services eher fix sind oder sich nur mit dem Umsatz ändern. Das Ventil ist der Rohmaterialpreis.
Korrekt. Und Folie 6 zeigt dann schön, wie dieses Ventil bedient wird.
Ja, gehen wir das mal durch.
Also, Planung, Rohmaterialpreis 15 Millionen, Lizenz 1,25 Millionen, Service 0,5 Millionen. Ziel 5 Millionen Gewinn bei 100 Millionen Umsatz, also 5%.
Soweit der Plan.
Und dann die Realität.
Realität nach Q1. Der Markt boomt, der Umsatz der Tochter schießt hoch. Die Prognose zeigt sofort, die Marge wird weit über 5% liegen. Deutlich zu profitabel.
Also muss man gegensteuern. Genau. Maßnahme für Q2. Die Mutter erhöht den Rohmaterialpreis für die Tochter kräftig auf 17,5 Millionen pro Quartal. Das drückt den Gewinn der Tochter. Die Lizenzgebühr steigt übrigens durch den höheren Umsatz automatisch mit, im Beispiel auf 1,5 Millionen.
Okay, und reicht das schon?
Offenbar nicht. Realität nach Q2. Immer noch zu gut. Die Prognose liegt weiter über der Zielmarge.
Also nochmal nachlegen.
Ja, Maßnahme für Q3. Der Rohmaterialpreis wird weiter erhöht, auf 20 Millionen. Die Lizenz klettert auf 1,75 Millionen mit.
Puh, das sind ja schon massive Eingriffe.
Absolut. Aber dann dreht sich's. Realität nach Q3. Der Markt kühlt ab. Die neue Prognose zeigt, wenn der hohe Preis von 20 Millionen bleibt, dann fällt die Marge am Jahresende unter 5%.
Also wieder die andere Richtung.
Genau. Maßnahme für Q4. Der Rohmaterialpreis wird wieder gesenkt, zurück auf das Q2-Niveau von 17,5 Millionen. Die Lizenz sinkt entsprechend auf 1,5 Millionen.
Opas Ergebnis am Ende?
Tja, laut Beispiel landet die Tochter durch dieses quartalsweise Justieren des Rohmaterialpreises dann punktgenau bei 6 Millionen Gewinn auf 120 Millionen Umsatz. Also exakt die Zielmarge von 5%.
Wahnsinn. Das macht die Logik echt sehr, sehr anschaulich. Man sieht richtig, wie an dieser einen Schraube, dem Rohmaterialpreis, gedreht wird, um das Ergebnis künstlich auf diesen Zielwert zu halten. Aber jetzt gibt es ja noch die Alternative aus Folie 7, diese pauschale Anpassung am Ende. Wie war das nochmal?
Ja, genau, das ist der andere Weg, der da skizziert wird. In dem Szenario, Folie 7, lässt man die Rohmaterialpreise das ganze Jahr über einfach unverändert, bei den geplanten 15 Millionen pro Quartal.
Okay, kein Eingriff unterjährig.
Richtig. Der Umsatz der Tochter steigt aber trotzdem auf 120 Millionen, weil der Markt ja gut lief. Aber weil ihre Materialkosten künstlich niedrig blieben, explodiert ihr Gewinn regelrecht. Im Beispiel auf 16 Millionen. Das ist eine Marge von fast 13%.
Und das geht natürlich nicht.
Eben, das passt nicht zum Ziel. Also greift man hier erst ganz am Jahresende ein. Es wird eine pauschale Zahlung von der Tochter an die Mutter gebucht. Genau diese Kakakchosinki.
Diese Ausgleichszahlung.
Genau. Im Beispiel sind das 10 Millionen. Die werden als zusätzlicher Aufwand bei der Tochter verbucht und zack, wird der Gewinn von 16 Millionen auf die gewünschten 6 Millionen gedrückt. Also 5% Marge von 120 Millionen Umsatz.
Faszinierend. Das Ergebnis am Ende ist dasselbe wie bei der quartalsweisen Anpassung, aber der Weg dahin ist komplett anders.
Völlig anders, ja.
Das Ganze wirkt aber schon extrem stark steuerlich motiviert, oder? Also Folie 8 in Ihren Unterlagen spricht ja auch die Risiken an. Das klingt ja nicht nur nach Vorteilen.
Überhaupt nicht. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Quellen benennen das klar als Risikomanagement-Thema.
Okay, was sind denn die Vorteile? Die liegen ja auf der Hand, oder?
Naja, der offensichtliche Vorteil ist, man versucht, diese komplexen internationalen Verrechnungspreisregeln einzuhalten. Ziel ist, die Gewinne richtig auf die Länder zu verteilen. Und so hofft man, Doppelbesteuerung oder Strafzahlungen zu vermeiden. Es ist halt ein Compliance-Instrument.
Okay, klar. Aber die Nachteile, die klingen gravierender.
Ja, die Nachteile und Risiken, die Ihre Unterlagen da aufzeigen, die haben es wirklich in sich.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel diese künstliche Geschäftslogik. Das ist vielleicht der Kernpunkt. Diese Anpassungen folgen oft einer reinen Steuerlogik. Und die kann halt mit der betriebswirtschaftlichen Realität und den Zielen der Tochtergesellschaft total kollidieren.
Wie meinen Sie das?
Naja, wenn die Leute vor Ort, die Geschäftsführung, die Mitarbeiter wissen, egal wie gut wir hier wirtschaften, unser Gewinn wird am Ende sowieso auf 5% gedeckelt, was ist denn dann der Anreiz für Bestleistungen? Das kann doch extrem demotivierend sein.
Stimmt, das leuchtet ein. Warum soll ich mich anstrengen, wird eh alles abgezogen.
Genau. Und dann gibt's noch diese trügerische Präzision und Risikoverlagerung. Das hat schon eine gewisse Ironie.
Inwiefern?
Man strebt ja diese exakte Zielmarge an, sagen wir 5%, um auf der sicheren Seite zu sein. Aber was ist, wenn die lokale Steuerbehörde genau diese 5% als zu niedrig ansieht? Vielleicht hätten die eher 7% oder 8% erwartet.
Oh je. Dann hat man sich erst recht verdächtig gemacht.
Genau. Dann hat man sich durch die präzise Anpassung vielleicht erst recht ins Visier gebracht. Eine von vornherein etwas höhere Marge wäre vielleicht unauffälliger gewesen. Auch wenn dann im Heimatland der Mutter mehr Steuern anfallen. Man verschiebt das Risiko also möglicherweise nur. Oder schafft neue Angriffsflächen. Es ist eine strategische Wette, wo man das Risiko tragen will.
Verstehe. Und der dritte Punkt?
Die hohe Komplexität. Also dieser ganze Prozess, vor allem das quartalsweise Monitoring und Anpassen, das ist administrativ echt aufwendig. Man braucht gute Prognosen, flexible IT-Systeme, eine enge Abstimmung zwischen Steuern, Controlling, Vertrieb. Das ist alles andere als trivial, das sauber umzusetzen.
Puh, das ist wirklich ein Dilemma. Man will ein Steuerrisiko managen und handelt sich potenziell Motivationsprobleme ein oder sogar neue Risiken an anderer Stelle. Die Unterlagen geben auf Folie 9 ja noch so ganz konkrete Praxistipps oder Warnhinweise. Was ist da besonders wichtig?
Ja, das sind quasi die Lessons learned, die man daraus ziehen kann. Sehr wichtig.
Was zum Beispiel?
Allen voran. Lokale Regeln sind entscheidend. Das ist mit Abstand der kritische Punkt, den man immer wieder hört.
Warum so kritisch?
Ah ja, nur weil ein Konzept wie diese pauschale Jahresendanpassung, diese Kakachosegin, intern vielleicht logisch klingt, heißt das noch lange nicht, dass das im Land der Tochtergesellschaft akzeptiert wird. Ganz im Gegenteil.
Gerade wenn der Gewinn dadurch sinkt?
Genau. Gerade Abwärtsanpassungen, die den Gewinn vor Ort schmälern, sind in vielen Ländern extrem problematisch oder schlicht verboten. Das muss man für jedes einzelne Land prüfen, bevor man so etwas macht. Auch Japan hat da, wie erwähnt wird, spezielle Vorschriften.
Okay, also Länderrisiko nicht unterschätzen. Was noch?
Zweiter Punkt. Finger weg von rückwirkenden Änderungen. Anpassungen sollten immer für die Zukunft gelten, prospektiv. Nachträgliche Preisänderungen für abgeschlossene Perioden sind ein rotes Tuch für jeden Steuerprüfer. Und sie verursachen auch zollrechtliche und buchhalterische Probleme.
Verstehe. Prospektiv, nicht retrospektiv.
Genau. Dann drittens. Vertragliche Grundlage schaffen. Klingt banal, ist aber essentiell.
Also in den Intercompany-Verträgen.
Richtig. Da muss explizit drinstehen, dass Preisanpassungen aufgrund von Verrechnungspreisanalysen oder zur Erreichung einer fremdüblichen Marge vorgenommen werden können. Wenn diese Klausel fehlt, sind die Anpassungen rechtlich angreifbar.
Macht Sinn. Und der letzte Punkt?
Das richtige Ventil wählen. Wenn man indirekt über Transaktionspreise anpasst, sollte man das über die Transaktion mit dem größten Volumen tun.
Also meist die Warenlieferungen.
Genau, weil das am effektivsten ist. Wenn man versucht, große Ergebniskorrekturen über kleine Posten wie, sagen wir mal, geringe Lizenzgebühren abzuwickeln, wird es schnell unglaubwürdig. Stellen Sie sich vor, die Lizenzgebühr müsste rechnerisch negativ werden. Das kann man wirtschaftlich kaum begründen.
Okay, das sind wirklich handfeste Punkte. Gut, fassen wir mal die wichtigsten Erkenntnisse aus Ihren Unterlagen zu diesen Verrechnungspreisanpassungen zusammen. Es ist also ein Instrument, das tief in die Steuerung von internationalen Unternehmen eingreift. Ganz klar steuerlich getrieben. Wir haben gesehen, es gibt etablierte Methoden wie dieses quartalsweise Anpassen über Warenpreise oder eben die pauschale Korrektur am Jahresende. Der Kernkonflikt scheint aber immer zu sein, steuerliche Optimierung auf der einen Seite versus operative Realität und ja, auch die Motivation der Leute vor Ort auf der anderen Seite.
Genau das ist der zentrale Balanceakt. Das ist die Herausforderung. Es geht darum, Compliance sicherzustellen, ja, aber ohne den administrativen Aufwand explodieren zu lassen und ohne die Tochtergesellschaften zu reinen Erfüllungsgehilfen einer zentral vorgegebenen Zielmarge zu degradieren. Die Quellen zeigen das ja deutlich. Das ist nicht nur eine technische Rechenaufgabe. Es ist eine strategische Entscheidung mit erheblichen Auswirkungen auf die Unternehmenskultur, auf die Motivation. Und die Risiken, gerade wegen der unterschiedlichen Länderregeln, die sind erheblich.
Das bringt uns zu einer wirklich kniffligen Frage für Sie zum Weiterdenken, finde ich, die sich aus dieser ganzen Analyse ergibt. Wenn diese Verrechnungspreisanpassungen so stark darauf abzielen, Gewinne optimal zu verteilen, Steuerrisiken zu managen, wie schafft man es dann als globales Unternehmen, dass die Tochtergesellschaften trotzdem echten Unternehmergeist entwickeln, dass sie nach Markterfolg streben, dass sie innovativ sind und nicht nur darauf schauen, irgendwie diese vorgegebene Marge zu treffen? Eine Marge, die ja vielleicht sogar künstlich niedrig gehalten wird. Gibt es da vielleicht Wege, Anreizsysteme oder Managementphilosophien, die diesen ja doch offensichtlichen Widerspruch zwischen zentraler Steueroptimierung und dezentralem Unternehmertum auflösen oder zumindest abmildern könnten? Das war unsere heutige Vertiefung zu Verrechnungspreisanpassungen, basierend auf dem Material, das Sie uns geschickt haben.
Eine wirklich komplexe Materie mit vielen Fallstricken. Bis zum nächsten Mal.